Herzlich willkommen zu True Crime Geschichten weltweit. Es ist Dezember im Jahr 1970 und Gertraud Breuer ist in Hamburg unterwegs, genauer gesagt auf der Reeperbahn. Sie ist 42 Jahre alt, war früher Friseurin und jetzt Gelegenheitsprostituierte. Sie trägt ihre Haare oft hochgesteckt mit einem Scheitel sehr weit links und ihr Foto erinnert an eine Hausfrau aus den 50er Jahren. Sie hat schon ein paar Falten im Gesicht, wirkt auf dem Kiez aber geradezu gepflegt, denn sie ist auf St. Pauli unterwegs in den Kneipen am Hamburger Berg. Das ist eine Seitenstraße der Reeperbahn. In der Parallelstraße dazu war Anfang des 20. Jahrhunderts die Kindsmörderin Elisabeth Wiese unterwegs, die dann auch die Engelmacherin von St. Pauli genannt wurde. Bei Gertraud Breuer läuft es nicht gerade besonders gut. Oft weiß sie nicht mal, wo sie überhaupt schlafen soll. Dann trifft sie auf Anni Wachtmeister in einer Kneipe. Sie lebt zurzeit bei einem Mann und lädt Gertraud ein, mitzukommen. Und sie geht auch mit, denn wie gesagt, oft weiß sie eben nicht mal, wo sie überhaupt schlafen kann. Die Wohnung war im Stadtteil Ottensen, nicht weit vom Bahnhof Altona entfernt. Die Gegend hatte einen schlechten Ruf, denn in den 70ern waren da überall Fabrikruinen, aber das Haus selbst sah in der Gegend sogar richtig gut aus. Der Anstrich war frisch und die Fenster neu. Die Wohnung selbst war allerdings nicht besonders gemütlich. Sie war nicht besonders sauber und sehr unordentlich. Überall lagen leere Bier- und Schnapsflaschen und die Wände waren quasi mit Postern von nackten Frauen tapeziert. Insgesamt waren es mehr als 300 Poster. Beide trinken und haben eine gute Zeit. Dann kommt der Mann nach Hause, der eben eigentlich in dieser Wohnung lebt. Er hatte ebenfalls ordentlich Alkohol getrunken und er hatte kein Problem damit, dass Anni noch jemanden in die Wohnung mitgenommen hatte. Der Mann hatte öfter Prostituierte bei sich, die mehrere Tage blieben und ihm dann im Haushalt halfen und im Gegenzug konnten sie bei ihm schlafen und sich waschen. Der Mann kam also nach Hause, sehr betrunken. Im Nachhinein wird sein Alkoholpegel auf 4 Promille geschätzt. Und er möchte Sex mit beiden Frauen. Gertraud weigerte sich. Dann schlief ihre Freundin Anni irgendwann stark betrunken ein und dann wollte der Mann eben nur noch Sex mit Gertraud. Aber sie weigerte sich wieder. Der Mann wurde wütend, schlug sie, vergewaltigte sie und dann nahm er sich eine Gardine und erwürgte sie. Es war sein erster Mord und er musste sich jetzt überlegen, wie er die Leiche entsorgen könnte. Dafür zerteilte er sie in kleinere Stücke. Es dauerte fast ein Jahr, bis die ersten Leichenteile gefunden wurden. Es waren der abgetrennte Kopf und weitere Körperteile von Gertraud Breuer, und zwar nicht weit weg vom Tatort, auf einem Schrottplatz. Der Rumpf wurde aber nicht gefunden, da der noch im Haus des Täters lag. Er versteckte ihn auf dem Dachboden. Gertraud Breuer wurde erst nach fast einem Jahr gefunden und ihr Mord lange nicht aufgeklärt, da sie traurigerweise auch niemand vermisste. Es gab keine Vermisstenanzeige und bis zu dem Fund der Leichenteile hatte niemand nach ihr gesucht. Bis zu dem nächsten Mord des Mannes dauerte es einige Zeit. Erst 4 Jahre nach dem ersten Mord fiel ihm die nächste Frau zum Opfer. Der Mann war in der Kneipe zum Goldenen Handschuh auf St. Pauli und trank eines seiner Lieblingsgetränke, Fanta Korn. Der Name der Frau war Anna Beuschel. Sie war 54 Jahre alt, Hausfrau und arbeitete gelegentlich als Prostituierte. Sie trank mit dem Mann mehr als einen Drink und ging schließlich im Vollrausch mit ihm mit. Sie schlief mit ihm, allerdings sagte er später aus, dass sie wie ein Brett dagelegen hätte. Ob es zum Streit kam, ist nicht bekannt, aber auch Anna wurde erwürgt und zerstückelt. Auch ihre Überreste versteckte er auf dem Dachboden. Im selben Jahr, also 1974, lernte der Mann eine weitere Prostituierte kennen. Sie hieß Frieda Roblick, nannte sich kurz Rita und war 57 Jahre alt. Die beiden hatten Sex und er bezahlte sie mit 200 D-Mark. Dann stellte er fest, dass sie ihm nochmal 200 D-Mark gestohlen hatte. Er wurde wütend und brachte auch Rita um und zerkleinerte ihre Leiche, um sie dann besser verstecken zu können. Ein Jahr später zog dann wieder eine Prostituierte für längere Zeit bei ihm ein. Sie war Ruth Schuld und 52 Jahre alt. Auch sie war oft in den Kneipen auf St. Pauli unterwegs. Über ihre Todesumstände ist sogar auch etwas mehr bekannt. Der Mann soll sie mit einer Kornflasche auf den Kopf geschlagen und sie so betäubt haben. Dann soll sie mit einem Damenstrumpf erwürgt worden sein. Im Obduktionsbericht steht später: Achtung, kurz ein paar Sekunden skippen bei sehr schwachen Nerven. Es steht im Obduktionsbericht, dass die Beine an den Oberschenkelknochen abgesägt wurden, beide Brüste abgetrennt waren, ihre Ohrmuscheln glatt abgeschnitten und auch die Nasen- und Zungenspitze abgetrennt wurden. Der Täter sagte später, dass die Leiche einfach zu schwer war, um sie wegzuschaffen. Im Hausflur sei er gestolpert und die Treppen hinuntergepurzelt. Da es Aussagen des Täters gibt, ist klar, dass diese Fälle keine Cold Cases sind, sondern der Mann geschnappt wurde. Besser gesagt, er flog durch einen Zufall auf. Und das war am 17. Juli 1975. Der Mann hatte eine Mietwohnung in der Zeissstraße 74 in Ottensen. Und dort brach in einer anderen Wohnung ein Feuer aus. Ein Matrose wohnte in einer der Wohnungen und hatte länger seine Stromrechnung nicht bezahlen können und stellte stattdessen Kerzen auf. In der Nacht war er eingeschlafen, eine Kerze kippte um und schon brannte es in der Wohnung. Bei den Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute dann auf dem Dachboden die verbrannten Überreste der ermordeten Frauen, die dann später identifiziert werden konnten. Daraufhin wurden die Wohnungen durchsucht und der Mörder gefasst. Fritz Honker wurde am 29. Juli 1975 festgenommen. Der Täter ist sehr bekannt. Es gibt Bücher, Dokus und zahlreiche Interviews von allen, die an dem folgenden Prozess beteiligt waren. Über seine Opfer ist aber kaum etwas bekannt. Viele kennen den Namen des Täters, aber nicht die der Opfer. Und das auch aufgrund der Berichterstattung. Bis heute ist online kaum etwas über die Opfer zu finden und da die Morde in den 70ern geschahen, ist es auch schwer, jetzt im Nachhinein online etwas zu recherchieren. Dazu kommt, dass er sich immer Frauen ausgesucht hatte, die ohnehin nicht vermisst wurden. Für keine lag eine Vermisstenanzeige vor. Trotzdem oder gerade deshalb wollte ich wenigstens zu Beginn dieser Folge den Fokus auf die Opfer legen, obwohl der Täter die bekannte Person ist. Schon der Prozess bekam wahnsinnig viel Medienaufmerksamkeit. Ein Jahr nach Honkers Festnahme ging 1976 der Prozess los vor der großen Strafkammer 21 beim Landgericht Hamburg. Seine Verteidigung übernahm ein bekannter Rechtsanwalt, Rolf Bossi. Er wurde bekannt, weil er die Verteidigung der Schauspielerin Ingrid van Bergen übernahm, die gestand, ihren Lebensgefährten erschossen zu haben. Außerdem verteidigte er auch Romy Schneider, den Kindermörder Jürgen Bartsch, den Oetker-Entführer Dieter Zloff und einige weitere. Und dieser Mann vertrat nun auch den Serienmörder Fritz Honker. Er wurde am 20. Dezember 1976 verurteilt. In einem Fall wegen Mordes und in drei Fällen wegen Totschlags. Dafür bekam er insgesamt 15 Jahre. Nur 15 Jahre. Denn bei ihm wurde eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, weil, Zitat, eine schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert festgestellt wurde. Deswegen sollte er zusätzlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft hatte zu Beginn des Prozesses eine lebenslange Haftstrafe wegen vierfachen Mordes gefordert. Die Anklage sagte, dass es nicht Vergewaltigungsmorde gewesen seien, die aus der Situation heraus entstanden. Stattdessen hätte Honker zur Vertuschung der Leichen Fichtennadelduftsteine über die Leichen gelegt und direkt am selben Abend noch nach neuen potenziellen Opfern gesucht. Das sei eine typische, vorausschauende Handlung eines Mörders gewesen. Aber er hatte, wie gesagt, einen sehr guten Verteidiger und der stellte alles etwas anders dar. Verteidiger Bossi sagte, dass Honker provoziert worden sei. Die Frauen hätten ihn Penner, Drecksschwein oder Sau genannt. Durch die schwere Kränkung sei er dann eben provoziert worden. Honker selbst sagte auch aus, dass er beleidigt worden sei. Bei der Vernehmung hatte er behauptet, Jack the Ripper hätte ihm die Morde befohlen. Der Anwalt Bossi lenkte dann die Aufmerksamkeit auf Honkers schwere Jugend und dass sein Werdegang eine Spirale zur sozialen Entwurzelung gewesen sei. Er stellte seine negative Persönlichkeitsentwicklung heraus, für die er nur bedingt etwas könne und sah die Mordfälle als so etwas wie Milieutaten an, die so gar nicht im Strafgesetzbuch vorkommen. Die Persönlichkeit Honkers wurde mit folgenden Begriffen beschrieben. Er hatte eine schwere andere seelische Abartigkeit, eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung und ein psychiatrisches Gutachten wurde erstellt, in dem er beschrieben wurde als biografischer Krüppel, der an Alkohol, in Lebensumstände geriet und in Situationen, in denen er alleine aus der Situation heraus getötet hat. Ich habe ja schon gesagt, dass Honka letztendlich in einem Fall wegen Mordes und in drei Fällen wegen Totschlags verurteilt wurde. Wo liegt da jetzt der Unterschied? Ein Mord liegt dann vor, wenn ein Mensch vorsätzlich getötet wurde und es zusätzlich ein Mordmerkmal gibt. Wenn es kein Mordmerkmal gibt, dann handelt es sich um Totschlag. Mordmerkmale wären zum Beispiel Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier, niedrige Beweggründe, Heimtücke oder die Absicht, mit dem Mord eine andere Straftat zu verdecken. Wann nun ein Mordmerkmal eindeutig vorliegt, ist oft das, worüber vor Gericht gestritten wird. Denn es macht einen großen Unterschied für das Strafmaß. Denn bei Mord gibt es eine lebenslange Haftstrafe und Mord verjährt nicht. Bei Totschlag gibt es aber meistens eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren und Totschlag verjährt auch nach 20 Jahren. Obwohl Honka mehrere Frauen auf die gleiche Weise ermordete, bekam er aus meiner Sicht eine relativ milde Strafe. Wie gesagt, am 20. Dezember 1976 wurde er auch wegen verminderter Schuldfähigkeit zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt, also nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe, wie es beim Mord üblich wäre. Und dazu kommt eben noch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Bevor ich weiter auf die Rolle der Medien bei diesem Urteil eingehe und was mit Honka danach passiert ist, springe ich jetzt erstmal in die Vergangenheit und erzähle, was über ihn alles bekannt ist. Friedrich Paul Honka wurde am 31. Juli 1935 in Leipzig geboren. Er war das dritte von 10 Kindern, wobei 3 der Geschwister bei der Geburt starben. Sein Vater war Zimmermann und seine Mutter Reinigungskraft. 1935 war aus deutscher Sicht nicht gerade ein gutes Jahr in der Geschichte. Der Nationalsozialismus beherrschte die Zeit. Hermann Göring gibt die Gründung der Luftwaffe bekannt, die Reichswehr wird in die Wehrmacht umgewandelt und zur Wiedererlangung der Welthoheit wird die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. Kurz gesagt, ich bin sehr froh, nicht zu dieser Zeit gelebt zu haben. Honka sagte in einer Vernehmung aus, dass sein Vater in ein KZ kam und auch er seine Jugend in einem KZ verbracht habe. Er und sein Vater seien später von den Russen befreit worden. Danach wuchs er in Kinderheimen auf. Sein Vater arbeitete für die Stadt Leipzig als Heizer und seine Mutter war mit den vielen Kindern überfordert. Er soll sie nie wiedergesehen haben. Ich habe allerdings keine Details dazu gefunden, ob Honka jüdisch war. Stattdessen sagte Honka, dass sein Vater ins KZ kam, weil er sich für die Partei KPD engagiert haben soll. Die Kommunistische Partei Deutschlands galt im nationalsozialistischen Deutschland als linksradikal und war verboten. 1950 soll Honka dann eine Lehre als Maurer angefangen haben, die er allerdings wegen einer Allergie abbrach. 1951 war er dann 16 Jahre alt und floh aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Da arbeitete er auf einem Bauernhof als Hilfsarbeiter in der Lüneburger Heide. Er hatte eine Affäre mit einer Frau namens Margot, sie wurde schwanger und der Sohn Heinrich kam auf die Welt. Honka musste dann 3000 D-Mark Alimente, also Unterhalt, zahlen und ging schließlich nach Hamburg. Ab 1956 arbeitete er dann als Werftarbeiter am Hamburger Hafen. Vermutlich im selben Jahr hatte er einen schweren Verkehrsunfall auf einer Straße bei Barsbüttel. Daraufhin hatte er eine zertrümmerte Nase und er schielte sehr stark. Manche Zeitungen schrieben, dass er danach entstellt gewesen sei. 1957 heiratete er dann eine Frau namens Inge, allerdings zerbrach die Ehe nur 3 Jahre später wieder, aber sie bekam den 2. Sohn von Honka, den sie Fritz nannten, also der nach seinem Vater benannt wurde. Die Familie lebte in Hamburg-Neuwiedental im Wümmeweg und Nachbarn berichteten immer wieder von gewalttätigen Szenen zwischen Honka und seiner Frau. Es ist aber nicht bekannt, dass davon etwas angezeigt wurde, stattdessen kam das Paar immer wieder zusammen und heiratete sogar erneut, aber auch der 2. Anlauf der Ehe wurde dann 1967 wieder geschieden. Nach der erneuten Scheidung zog Honka dann nach Hamburg-Ottensen. 1972 soll er da für einige Zeit mit Irmgard Albrecht zusammengewohnt haben. Im August soll er dann eine Frau namens Ruth Duffner zu gemeinsamem Sex mit ihm und Irmgard gedrängt haben. Er soll sie fast vergewaltigt haben. Ruth konnte aber aus der Wohnung fliehen und erstattete Anzeige gegen Honka. Sie wurde im Krankenhaus behandelt und er zum ersten Mal erkennungsdienstlich registriert. Bei der mutmaßlichen versuchten Vergewaltigung hatte er übrigens 2,4 Promille. Am 4. April 1975, Honka war zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt, wurde er von einem Schöffengericht zu einer Geldstrafe von 4.500 D-Mark verurteilt. Die Anklage wegen Vergewaltigung wurde aber fallen gelassen. Zur Erinnerung an dieser Stelle: Dieses Urteil wurde im April 1975 gesprochen. Da hatte er die Morde, die ich zu Beginn dieser Folge erzählte, bereits alle begangen. Fast 5 Jahre war der Mord an Gertraud Breuer her. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt und die Ermittlungen gingen auch nicht so weit, dass jemandem etwas Ungewöhnliches auffiel. Allerdings muss man hier auch nochmal sagen, dass die Opfer ja leider nicht vermisst wurden, also zumindest nicht offiziell, es gab ja keine Vermisstenanzeigen. Trotzdem wurden die Morde dann im Juli ja entdeckt und Honka festgenommen. Ein Jahr später, 1976, beginnt der Prozess und im Dezember wird er verurteilt. Was ist noch alles über Honka bekannt? Er wird als zierlicher, schmächtiger Mann beschrieben, der 1,68 Meter groß war. Er soll immer wieder Arbeitsunfälle gehabt haben und verprügelt worden sein, auch aufgrund seines Aussehens. Zu Frauen hatte er dann immer weniger Kontakt oder eher keine festen Beziehungen mehr. Stattdessen ging er viel in Kneipen, wie zum Beispiel den Goldenen Handschuh, und lernte Prostituierte kennen, die ihn nicht aufgrund seines Aussehens abwiesen. Es wird über ihn gesagt, dass ihm Ordnung und Sauberkeit wichtig gewesen sein sollen. Seine Wohnung sah ja aber dann doch ganz anders aus. Er soll gerne eine schwarze Uniform getragen und sich selbst als General bezeichnet haben. In einem Artikel der Zeit von 1975 wurden Nachbarn zu Honka befragt. Darin wird er als absolut unauffällige Person beschrieben. Ein Zitat daraus: Der Honka, der guckte immer zu Boden, wenn er mich sah. Ich grüßte ihn zuerst, hier grüßt man sich halt und mehr auch nicht. Der Honka aber bildete sich ein, was Besseres zu sein. In seiner Uniform sah er für mich zuerst wie ein Eisenbahner aus und ich dachte wirklich, der ist bei der Bahn, aber er war nur Nachtwächter. In einem weiteren Artikel in der Zeit wird dann 1976 über Honkas Motive spekuliert. Es wird von einem Sachverständigen berichtet, der vor allem dem Alkohol die Schuld gab. Dadurch soll Honka Aggression entwickelt haben, die er dann an relativ hilflosen weiblichen Personen ausgelassen habe. Außerdem wird in dem Artikel beschrieben, was die Psychologin vor Gericht über Honka sagte. Er soll ursprünglich nach einer Partnerin gesucht haben, einer sauberen Hausfrau, einer willigen Bettgenossin, das ist übrigens ein Zitat, und nach einem guten Kumpel. Er soll ein starkes sexuelles Bedürfnis gehabt haben, aber zeitgleich stoßen ihn die Frauen weg. Daraufhin soll er sich unterbewusst ältere Frauen gesucht haben, die ihn sexuell bemuttern und auch sauber machen sollten. Da der Plan aber nicht aufging und diese Frauen selbst als heruntergekommen beschrieben wurden, fühlte er sich ihnen überlegen und stieß trotzdem aber auf Widerstand, da sie nicht all seine Wünsche erfüllen wollten. An dem Fall gab es von Beginn an sehr viel Interesse. Aber die Berichterstattung kümmerte sich vor allem um den Täter und nicht um die Opfer. Das zeigen ja auch schon die Zitate aus den Zeitartikeln. Die Bild schrieb damals: 4 Frauen von Nachtwächter geköpft und zerhackt. Hat er sie erschlagen, mit seinen riesigen Schaufelhänden erwürgt oder bei lebendigem Leibe zersägt? Und später geht es um anrüchige Einzelheiten aus der düsteren Welt des Massenmörders. Aber auch die Hamburger Morgenpost und das Hamburger Abendblatt schrieben über Honka und bezeichneten ihn als Blaubart von Altona. Der Blaubart ist ein altes französisches Märchen, wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert. Auch in einem Buch der Gebrüder Grimm taucht eine ähnliche Geschichte auf, allerdings nur in einer ersten Auflage 1812 und danach wurde es durch andere Märchen ersetzt, aber der Blaubart soll für viele Geschichten Inspiration gewesen sein. Es geht darin um einen reichen Mann, der einen blauen Bart hatte. Er wollte gerne eine der beiden bezaubernden Töchter der Nachbarin heiraten und er überließ es der Frau und ihren beiden Töchtern zu entscheiden, welche ihn heiraten soll. Aber keine der beiden mochte ihn heiraten, da sie seinen blauen Bart hässlich fanden. Und außerdem waren sie auch etwas misstrauisch, da sie nicht wussten, was mit seinen vorherigen Ehefrauen passiert war. Aber dann lud er Mutter und Töchter zu einem Fest mit viel Essen, Trinken und Unterhaltung ein. Und danach änderte die jüngere Tochter ihre Meinung. Sie heiratete ihn mit der Begründung, dass sein Bart doch gar nicht so blau sei und er ein anständiger Mann. Kurze Zeit nach der Hochzeit musste der Blaubart mehrere Wochen aufs Land fahren und ließ seine junge Frau allein zu Hause. Er gab ihr einen Schlüsselbund und sagte ihr, dass sie sich im Haus frei bewegen und sich amüsieren solle. Aber auf gar keinen Fall soll sie einen bestimmten kleinen Schlüssel verwenden und damit die Kammer im Erdgeschoss öffnen. Sonst würde sie seinen allerschrecklichsten Zorn auf sich ziehen. Kaum war Blaubart abgereist, kamen erstmal alle neugierigen Freunde ins Haus zu der Ehefrau. Alle bestaunten die Kostbarkeiten und das große Haus. Die junge Frau selbst kann aber nur an die Kammer denken und hastete so schnell sie kann die Treppe hinunter, sodass sie sich der Geschichte nach fast den Hals brach. Sie zögerte kurz und erinnerte sich an das Verbot und dass sie eigentlich nicht den Zorn ihres Mannes auf sich ziehen wollte. Aber die Neugier war größer. Zitternd schließt sie die Tür zur Kammer auf. Und darin sind Blaubarts frühere Ehefrauen. Er hatte sie alle ermordet. Entsetzt ließ sie den Schlüssel fallen, der direkt in einer Blutlache landete. Die junge Frau verschloss die Kammer wieder und versuchte, den Schlüssel sauber zu machen. Aber es war ein verzauberter Schlüssel und das Blut ging nicht ab. Und wie sollte es anders sein? Blaubart kam schneller nach Hause zurück als erwartet. Er bemerkte die Blutspuren auf dem Schlüssel und ihm war sofort klar, dass sich die Frau nicht an sein Verbot gehalten hatte. Er wurde zornig und verurteilte sie sofort zum Tode, damit sie den Leichen in der Kammer Gesellschaft leisten könne. Es gelang der Ehefrau aber, Zeit zu gewinnen und ihre Schwester auf einen Turm zu schicken, um ihren beiden Brüdern ein Zeichen zu geben, dass sie Hilfe brauche. Im allerletzten Moment, kurz bevor Blaubart seine Frau mit einem Messer köpfen wollte, tauchten die beiden Brüder auf. Sie waren bewaffnet und töteten Blaubart. Die junge Frau wurde damit zur Witwe und erbte alle Reichtümer. Sie machte ihre Brüder zu Offizieren, verhalf ihrer Schwester zu einer Ehe mit einem lang geliebten Mann und heiratete selbst glücklich einen ehrenwerten Mann, vergaß Blaubart und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Der Autor dieses Märchens, Perrault, beendete die Geschichte mit zwei Moralversen. Er kritisiert darin vor allem die Neugier der Frauen und die Schwäche männlicher Pantoffelhelden zu der damaligen Zeit. Hier das Ende des Märchens. Die Moral. Die Neugier trotz all ihrer Reize kostet oft reichlich Reue. Jeden Tag sieht man 1000 Beispiele dafür geschehen. Das ist, wenn es den Frauen auch gefällt, ein ziemlich flüchtiges Vergnügen. Sobald man ihm nachgibt, verschwindet es schon und immer kostet es zu viel. Die andere Moral. Wenn man auch noch so wenig Scharfsinn hätte und verstünde kaum das Zauberbuch der Welt, man sehe rasch, dass diese Geschichte ein Märchen aus vergangener Zeit ist. Es gibt keine so schrecklichen Gatten mehr und keinen, der das Unmögliche verlangt, wenn er unzufrieden oder eifersüchtig ist. Bei seiner Frau sieht man ihn Schmeichelreden führen und welche Farbe sein Bart auch haben mag, man kann kaum erkennen, wer von beiden der Herr ist. So viel zur Märchenstunde. Aus heutiger Sicht würde ich da noch eine ganz andere Moral aus der Geschichte ziehen als der Autor damals selbst. Aber auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass ich ziemlich glücklich bin, nicht im 17. Jahrhundert gelebt zu haben. Zurück nun zu Fritz Honka. Das ist also das Märchen, mit dem das Hamburger Abendblatt ihn verglichen hatte. Mit einem entstellten Mann, der seiner Frau ein einfaches Verbot erteilte, an das sie sich aus Neugier nicht hielt. Und eben ein paar Leichen in einer Kammer versteckte. Das eine ein Märchen aus dem 17. Jahrhundert und das andere ein echter, verurteilter Mörder aus dem 20. Jahrhundert. Aber die Zeitungen damals stürzten sich auf den Fall und man muss sagen, einige Artikel lasen sich auch tatsächlich fast wie Märchen. In einer Zeitung mit den vier großen Buchstaben wurden damals 1975 seine Hände als ekelhafte Hände mit riesigen Fingernägeln beschrieben, die zu breiten, langen Krallen nach vorne gewachsen sind, mit denen er blindlings zugeschlagen oder brutal unter ihren dünnen Rock gefahren oder an den Leichen herumgeschnippelt habe. Im Spiegel wird zu der Zeit Honkers Auftreten im goldenen Handschuh beschrieben. Er soll dort mit Reithose, Stiefeln und Mütze wie ein SS-Mann ausgesehen haben. Der goldene Handschuh wurde damals übrigens eine Zeit lang sogar als Honkerstube bekannt und auch heute kennen nicht nur alle Hamburger noch den Zusammenhang zwischen der Kneipe und den Mordfällen. Denn 2019 kam auch ein Film über Honker raus und der hieß Der goldene Handschuh. Und die Kneipe gibt's übrigens auch heute immer noch. Auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde damals über den Fall berichtet und auch da wurde geschrieben, dass die Frauen alle schmutzig gewesen seien, gestunken und seinen Haushalt nicht so geführt hätten, wie Honker es sich erhofft hatte. Abgesehen davon, dass es keine Artikel über die Frauen gibt, beziehungsweise sie in den Artikeln über Honker nicht gut wegkommen, ist auch kritisch zu sehen, dass der Richter damals die Berichterstattung teilweise wortwörtlich in seinem Urteil übernahm. Darin steht zum Beispiel, vor der Tötung sei es immer zu heftigem Streit gekommen, der demnach durch die Frauen ausgelöst wurde. Denn Honker war der Ansicht, da es sich schließlich um Prostituierte handelte, dass sie ihm zu Willen sein müssten. Dadurch kam das Gericht zu dem Schluss, dass es bei Honker keine niedrigen Beweggründe und auch keine Mordlust gäbe. Deswegen wurde der Serienmörder nur zu 15 Jahren Haft verurteilt. 1993 wurde Honker dann aus der Psychiatrie entlassen. Seiner Strafverteidigerin gelang dann eine Namensänderung. Von da an hieß er Peter Jensen. So konnte er seine letzten Jahre in einem Altenheim in Schleswig-Holstein verbringen, ohne dass ihn jemand erkannte. Im Oktober 1998 verstarb er dann im Alter von 63 Jahren in einem Hamburger Krankenhaus, vermutlich an den Folgen seines Alkohol- und Nikotinkonsums. Von Beginn an bis weit über seinen Tod hinaus bekommt Fritz Honker viel Aufmerksamkeit. Direkt 1975, als alles bekannt wurde, wurde auch das Lied »Gern hab ich die Frauen gesägt« über den Serienmörder veröffentlicht. Der Song wurde zum Partylied und 2017 von der Band Kneipentouristen gecovert. Anfang der 80er Jahre gab es die Band Die Honkers, die ihm auch das Lied für Fritz gewidmet haben. 2014 entstand die Operette Honker, Frauenmörder von Altona am Hamburger Lichthoftheater. 2016 recherchierte der Schriftsteller Heinz Strunk zu dem Fall und Honkers Lebenswelt. Er veröffentlichte den Roman Der goldene Handschuh, der sogar für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. 2019 wurde das Buch dann verfilmt. Und das ist nur ein kleiner Auszug. Es gibt noch mehr Songs, Artikel und Dokumentationen über Honker, die wenigsten aber über seine Opfer. Und es ist, wie schon gesagt, auch ziemlich schwer, etwas darüber zu recherchieren, denn die Morde passierten eben in den 70ern und in dieser Zeit gab es kein Internet. Das heißt, es ist nur das zu finden, was nachträglich online gestellt wurde und da geht es eben meistens um den Mörder. Von den Opfern gibt es entsprechend keine Social-Media-Profile, Texte, Lebensläufe, eigene Fotos, Geschichten über ihr Leben oder ihre Träume. Wenn man nach dem ersten Opfer Gertraud Breuer sucht, dann wird mir zuerst der Wikipedia-Artikel von Honker angezeigt. Dann ein kurzer Eintrag auf der Seite Sex Industry Kills, mehrere True-Crime-Webseiten und ein Lied mit dem Titel Der Kopf der Gertraud Breuer. Über sie selbst ist kaum etwas zu finden. Auch ihr Todestag wird nur geschätzt. Es ist nichts darüber bekannt, wie sie aufwuchs, ob sie Kinder hatte oder Geschwister, warum sie ohne Partner oder Partnerin lebte und warum sie sich auf St. Pauli schließlich prostituierte. Sicher hatte sie Eltern, Freunde, vielleicht andere Verwandte wie Cousins oder Cousinen, aber warum hatte sie niemand gesucht und sich niemand über ihr Verschwinden gewundert? Noch weniger Infos gibt es über das zweite Opfer, Anna Beuschel. Es gibt von ihr nur das eine Bild, das im Rahmen des Prozesses gegen Honka veröffentlicht wurde. Dazu ein Zitat von Alice Schwarzer und sehr viele Artikel über Fritz Honka. Genauso ist es bei den anderen beiden Opfern, Frieda Roblick und Ruth Schuld. Über sie ist kaum etwas bekannt. In allen Erzählungen und Artikeln geht es vor allem um Fritz Honka, den Frauenmörder von St. Pauli. Und jetzt, mehr als 40 Jahre nach den Taten, ist es schwer, noch etwas über die Frauen herauszufinden. Aber sicher hatte jede von ihnen ihre eigene Geschichte, Gründe, warum sie in den goldenen Handschuh kamen, Träume, die sie hatten, Hoffnungen und sicher auch tragische Geschichten. Auch das alles hätte ich in dieser Folge gerne erzählt, aber leider interessierten sich schon damals vor allem alle für den Mörder und seine Geschichte. Deswegen wäre es heute wohl ein Projekt über Wochen und Monate, noch alte Verwandte und Bekannte von den Opfern zu finden.